Und ich habe uns ein Bibelwort gewählt aus Apostelgeschichte 4, der Vers 31. Ich will ihn mal von vorn lesen, könnt ihn mitlesen. Apostelgeschichte 4, 31. Unter ihnen waren auch Petrus und Johannes. Sie kamen gerade aus dem Gefängnis zurück. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ich habe dieses Wort gewählt, weil wir hier schlussfolgern müssen, dass auch Petrus und Johannes wieder ganz neu erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dieser Tatsache wollen wir uns mal stellen, dass wir, auch wenn wir vielleicht so etwas wie ein Wirken, ein starkes Wirken des Geistes erlebt haben, wenn wir darum wissen, dass wir in Zungen reden können, dass wir auch erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, die Geistestaufe ist ja auch hier der Begriff dafür, dass das nicht ein einmaliges Geschehen sein muss, sondern dass wir wiederum, wie Petrus und Johannes, darauf warten sollten, gerade dann, wenn wir uns vielleicht wieder schwach fühlen oder eine besondere Herausforderung haben. Und ich spüre das immer wieder, wie der Geist Gottes ganz neu kommt und mein Herz ausgerichtet wird, ich neu inspiriert werde. Ich spüre das bei der Vorbereitung, ich spüre das auch dann bei der Verkündigung, aber nicht nur in den Gottesdiensten, auch im Alltag, ganz klar im Alltag, will der Geist Gottes bei uns sein und will uns bewegen. Es ist möglich, die Nachfolge Jesu zu gestalten, eigentlich nur durch den Heiligen Geist. Wir gleiten ab in die Religiosität, wenn nicht der Geist Gottes immer wieder unser Herz erfreut, erfrischt, lebendig macht, uns anspricht durch das Wort, wenn wir nicht immer wieder spüren, dass da etwas in uns ist, eine Kraft in uns, die uns ganz neu verbindet. Das Autofahren geht nicht ohne Kraftstoff. Und so brauchen wir auch immer wieder eine Tankstelle, um dann auch dort Kraftstoff zu tanken, um weiterfahren zu können. Ebenso ist es auch, wenn es darum geht, das Leben in der Nachfolge zu gestalten. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt uns, niemand kann Jesus einen Herrn heißen. Wir können das zwar mit unseren Lippen sagen, aber mit unserem Herzen, Jesus zu ehren, ihn zu krönen und wirklich vor ihm auch zu stehen, das gelingt nur, wenn der Geist Gottes in uns diese Möglichkeit gestaltet oder diese Freiheit hat, auch das zu gestalten. Jesus lehrt ja selber, dass die Anbeter ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, also das Aufschauen zu dem Herrn im Alltag, gelingt uns durch den Heiligen Geist. Ich denke, der Heilige Geist ist der große Sponsor, der Architekt und der Baumeister seiner Gemeinde. Wir gehören dazu und wir dürfen das auch erleben. Wie er sponsert, wie er uns Vision gibt, ein Architekt und wie er auch der Baumeister ist. In uns die Kraft entfaltet, das, was wir empfinden, was wir tun sollten, die Werke, die vorbereitet sind, dann eben auch gestalten zu können. Das ist großartig und er ist nicht nur für Spezialisten, dieser Heilige Geist. Er ist für uns alle, nicht nur für die Amtsträger, für die Berufenen, könnte man jetzt aufzählen, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten. Nein, für jeden von uns. Und das ist so wichtig, dass wir um den Besitz des Heiligen Geistes wissen. Und ich verinnerliche mir das immer wieder und sage, Heiliger Geist, du bist ja da und du bist in mir. Und ich bin jetzt mit dir zusammen. Wir sind Freunde, wir arbeiten zusammen und wir gestalten das christliche Leben und wir gestalten den Alltag. Und ich lade dich ein, wirklich bei mir zu sein, nicht nur Startkapital, ja, dass wir also einen guten Start haben. Wir wissen, bei unserer Bekehrung, wenn wir uns Jesus übergeben, kommt der Geist Gottes in unser Leben. Nicht nur Startkapital, er ist auch der Vollender. Er ist bei uns, alle Tage. Und das ist das Großartige. Wie wir die Luft zum Atmen brauchen, so brauchen wir den Heiligen Geist. Die Geisterfahrung ist kein starrer und statischer Besitz, sondern immer wieder neu sollten wir uns öffnen. Ja, da dass wir den Geist nicht dämpfen, sondern ihm Raum geben in unserem Leben. Das sind alles so Begriffe, mit denen gehen wir ja um. Die wissen wir. Aber es ist die Frage, ob wir das wollen und ob wir das wirklich auch als eine Sehnsucht im Herzen tragen. Geist Gottes, gestalte mit mir den Alltag. Epheser 5 wissen wir, dass wir erfüllt werden oder dass wir, ja, lasst euch erfüllen mit dem Geist, indem ihr, auch interessant, ja, ganz bestimmte Schritte geht. Alle Zeit dankt für alles und ihn ehrt, in eurem Herzen singt und preist ihn. Das ist also dieses Raumgeben des Geistes. Wir ehren den Herrn, Jesus, wir ehren den Geist. Der Geist ist der Herr, sagt auch mal Paulus. Und das ist also ganz entscheidend. Mit dem Geiste Gottes leben, wandelt im Geist, heißt also, setzt Schritte mit dem Geist. Seid mit ihm unterwegs. Ist uns bekannt, ist großartig. Wollen wir das nächste Bild uns anschauen? Also wer Jesus aufgenommen hat, der hat den Heiligen Geist, in dem wohnt der Heilige Geist. Paulus sagt uns in Römer 8, wer Christi Geist nicht hat, der gehört nicht zu wem? Zu Christus. Der gehört nicht zu Christus. Also es ist unbedingt erforderlich, dass wir diesen Glauben, dieses Vertrauen und auch diese Wirkungen des Geistes in uns spüren. Dann können wir sagen, ja Herr, oh, großartig, ich bin mit dir verbunden. Oder Epheser 1, 13, in Christus seid ihr, nachdem ihr das Evangelium gehört habt, gläubig geworden oder seid gläubig geworden und ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die Bedeutung eines Siegels kennen wir, da wird die Ware damit festgelegt, sie gehört als Besitz, ja, dem, der eben die Ware verpackt hat. Wenn wir also ein Siegel haben, der Heilige Geist, dann wird uns gesagt, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir sind Besitz des Vaters. Wir sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist ist das Siegel und das bedeutet auch enorme Bewahrung für uns. Nun will ich uns mal einiges sagen, was dem Geist möglich ist, uns zu schenken, was auch verheißen ist durch den Geist. Ja, er teilt uns das gesamte Erbe Gottes aus und lässt es auch in uns wirksam sein. Er überführt uns von Sünde und auch von der Vergebung. Er gießt die Liebe Gottes aus. Er lässt uns die Vaterschaft Gottes erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Er befähigt uns in jeder Situation, auch ganz wichtig, zu sagen, Jesus ist der Herr. Das können wir nicht sagen ohne den Heiligen Geist, sagt Paulus. Er pflanzt uns ein in die Gemeinde. Ihr seid hineingetauft, meint jetzt nicht die Wassertaufe, sondern meint den Geistempfang, hineingetauft in die Gemeinde durch den Geist. Er befähigt uns, Satan mit dem Wort zu bekämpfen. Ja, wiederum steht geschrieben, im Geist war der Herr, als er den Satan da widersprach. Er teilt die Gaben des Geistes aus, ganz wichtig, dass wir prophetisch reden, dass wir in Zungen beten, dass wir Glauben haben, der etwas Größeres ist als wie der Heilsglaube, sondern in ganz bestimmten Situationen sind wir fest, dass der Herr handeln wird. Glaube, Weisheit, Erkenntnis, das alles sind ja Gaben, die der Geist gibt, die nötig sind für unsere Nachfolge. Er lässt auch die Verheißungen Gottes eintreffen, er tröstet, er ermutigt, er lässt uns anbeten, gibt uns eine lebendige Hoffnung und die Sehnsucht auch nach der Wiederkunft des Herrn sind nur einige Ausschnitte. Das alles ist auch durch den Geist uns ausgeteilt. Und der Geist wirkt diese Dinge in unserem Leben, ja, dass wir also auch auf die Wiederkunft Jesu warten. Und dabei ist er ganz natürlich. Ich habe jetzt gedacht, es könnte also passieren, wenn wir um Erweckung beten. Und das tun wir ja, wir wissen, dass unser Gemeindeleben ja auch manchmal sehr flach ist in unserem Land. Wir vom Wohlstand sehr beeindruckt sind und dem nachjagen oft, ja, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Dass wenn wir also um Erweckung beten, kann es passieren, ich sag's mal provokant, dass der Heilige Geist sagt, räum doch deinen Schreibtisch auf. Weil er so ganz menschlich ist und natürlich bei uns ist und den nächsten Schritt uns zeigt. Das bedeutet nicht, dass wir für Erweckung nicht mehr beten, aber dass wir ganz natürlich die menschlich mögliche Wirkung des Geistes in uns spüren, ganz menschlich. Ja, tröste jetzt dein kleines Kind, weil es weinend von der Straße kommt. Ja, was hat es gerade erlebt? Frage danach. So natürlich ist der Heilige Geist, wenn es vielleicht um die Mutti geht oder um den Vati, geh doch mit deinem Jungen in die Garage und dann bau mal mit ihm was zusammen. Und ich spüre, wie der Geist Gottes so menschlich ist und auch unsere Charaktere irgendwie mit einbezieht, berücksichtigt. Der Choleriker, der bekommt dann vielleicht den Hinweis, ja, zieh doch mal diesen Leiterschaftsakzent, zieh den doch durch. Und er schafft es auch, weil er so ein bisschen eine Stirn hat, dieser Choleriker. Oder der Melancholiker, der hat plötzlich eine ganz tiefe Weissagung. Warum? Weil er selber auch in Tiefen geführt wird und die Tiefen kennt. Er ist nicht oberflächlich, der melancholische Mensch. Und der Sanguiniker ist wiederum einer, der ist ein fröhlicher Typ, der vielleicht dann einen Witz einbringt und alles lacht in der Gemeinde. Und es ist nicht außerhalb des Geistes. Es ist im Geist und mit dem Geist. Natürlich sollten wir schon überlegen, welche Witze wir einbringen. Ja, das ist schon richtig. Aber der Geist Gottes, er kann uns an dieser Stelle so ganz natürlich dienen. Und alles atmet auf und freut sich. Wir haben so einen Bruder in unserer Mitte, der bringt immer mal so einen Witz ein. Ja? Und ich spüre das. Das ist vom Geist, wie das die Atmosphäre löst. Ja? Und wie wir da fröhlich dann sind und miteinander lachen. Und wer ist jetzt noch übrig? Der Phlegmatiker. Ja? Der sagt, Leute, habt doch ein bisschen Geduld. Ja? Braucht euch jetzt nicht so anzustrengen, der Herr wird's machen. Ja? Und ihr lebt ja alle mit dem Plan Gottes und rechnet doch damit, dass Gott auch seinen Plan durchbringt in eurem Leben. Der Phlegmatiker. Er hat so eine natürliche Geduld und der Geist Gottes knüpft daran an. Wir spüren das Natürliche, dass der Geist Gottes, und wir sollten das empfangen und auch erleben, auch wahrhaben, wie natürlich der Geist Gottes uns dient im Alltag. Er ist natürlich auch der, der übernatürlich dient. Ja. Und das werden wir gleich auch sehen und hören. Aber das Natürliche ist mir auch ganz wichtig. Nächstes Bild. Der Herr blies also seine Jünger an nach der Auferstehung. Darüber haben wir schon gesprochen, das ist jetzt ein bisschen mehr Text, das werde ich euch alles erzählen, ihr braucht es jetzt nicht unbedingt zu lesen, man kann es ja auch schlecht lesen, ist vielleicht etwas blass, aber der Herr ist ja auferstanden und wir lesen das in Johannes 20, 23, dass er bei ihnen ist und dass er sie anbläst, also zart anbläst und dann sagt er zu ihnen, empfangt oder nehmt hin den Heiligen Geist. Glaubt ihr, dass die Jünger dabei etwas erlebt haben, dass sie etwas erfahren haben? Oder war das jetzt nur so ein Zuspruch, den man dann weglegen kann? Also ich bin überzeugt, dass der Auferstandene in diesem Moment, als er sie anhauchte, er ist ja der Geistspender, auch dass sie den Geist empfangen haben. Und wir sagen es und lehren es, sie wurden an dieser Stelle wiedergeboren, die Jünger. Sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Johannes 20, 23 empfangt den Heiligen Geist und sie wurden berührt und das hat sie ergriffen und sie wurden vielleicht sogar geschüttelt ein bisschen und dann, ach Mensch, was ist jetzt anders? Es ist jetzt einiges anders. Und da müssen wir also sehen, da rannten sie jetzt nicht mehr auseinander. Sondern wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und Vers 6, dass sie zusammen waren. Und da waren nicht nur die 12, da waren 120, die sich versammelten. Da war also eine ganz schöne Truppe. Sie hatten sich also schon organisiert. Und sie, ja, Petrus sagt, wir gehen fischen. Aber ich denke, auch das war im Willen des Herrn. Er sorgte für seine Familie, nahm noch ein paar Fischergesellen mit. Und was hatten sie? Einen großen Fang. Der Herr unterstützt diesen ganz normalen Alltagsschritt. Aber er führt sie weiter. Petrus bekennt seine Liebe zu dem Herrn. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Der Thomas kann seine Zweifel hinter sich lassen, weil Jesus sagt, komm doch her und leg deinen Finger in meine Wunden. und er zweifelt nicht mehr und fällt vor ihm nieder und sagt, oh mein Herr und mein Gott. Also das ist das, was geschieht. 40 Tage belehrte sie Jesus über das Reich Gottes. Sie feierten gemeinsam das Mahl, das Abendmahl. Und er gab ihnen die Anweisung, bleibt weiter in Jerusalem. Also sie waren organisiert. Sie waren auch schon strukturiert. Da war etwas entstanden. Da war die Gemeinde eigentlich schon da, 120. Und dann wählten sie noch den Matthias nach. Und dann lesen wir, sie beteten vor dem Herrn im Gebet in Einheit. Also großartig. Vieles, was uns als Gemeinde ja bewegt. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und als Petrus dann den Fischzug, den ersten großen Fischzug tat, da fiel er vor Jesus nieder und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus überführte sie von Sünde, belehrte sie, sie waren 3 Jahre in der Jüngerschaftsschulung. Also sie waren also Leute, wie wir sagen, müssten, die eigentlich Gemeinde bildeten, vom Standard, von ihrer Struktur. Und sie waren schon fähig, die Nachfolge zu gestalten. Einmal sendet er sie und ein andermal sendet er noch 70, da waren sie auch noch mit dabei. Dann kommen sie wieder und dann hören sie doch, ja, freut euch darüber, worüber? Dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Auch dieses Bewusstsein war schon bei den Jüngern oder hätte bei ihnen sein können. Ja? Aber spätestens, als sie angehaucht wurden und den Geist empfingen, da realisierten sie, ja, Mann, wir sind Gottes Kinder. Die Jünger des Herrn. Nun fragen wir, warum brauchen sie noch Pfingsten? Warum brauchen wir heute Pfingsten? Was geschah dann zu Pfingsten, wenn sie schon Gemeinde waren, in dem Sinne, wie wir es ja auch leben und kennen? Warum dann Pfingsten? Und da gibt der Herr selber eine ganz deutliche Antwort. Vielleicht können wir erstmal anknüpfen noch an den Johannes, den Täufer. Der sagt ja von Jesus, ja, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen, aber er, wenn er kommen wird, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Und ich taufe euch mit Wasser, ja, aber er wird euch im Heiligen Geist taufen. Und dann sagen wir ja oft, Pfingsten ist so die Geburtsstunde der Gemeinde. Ich habe uns gerade erklärt, ja, eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist die Gemeinde schon da. Die 120 sind etabliert. Und dann sagt der Herr, wartet doch zu Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das für eine Durchbruchserfahrung? Was ist das für eine besondere Segnung, dass sie die Kraft empfangen? Und ich spüre manchmal, wie schwach wir Christen sind. Und wir klagen und wir jammern und wir spüren unseren Mangel, unsere Schwäche. Und das begründen wir dann auch noch damit, ja, Paulus war auch schwach und das ist richtig. Aber er hat einen Satz hinzugefügt, dass der Christus in den Schwachen mächtig ist. Und ich buchstabiere das. Und ich sage mir, Herr, wo ist diese Kraft geblieben für deine Gemeinde? Wann kommt sie ganz neu? Warum strecken wir uns nicht aus nach der Kraft des Heiligen Geistes? Das ist ja eine ganz besondere Stunde für die Jünger, die 120. Die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, so lesen wir es. Und sie bekamen die Kraft aus der Höhe. Nun, ich würde uns mal fragen, es gibt ja 5 Pfingstzeugnisse oder 5 Wirkungen, die der Geist in dem Moment den Jüngern gab. und den 120 gab. Was sind diese fünf? Können wir es mal versuchen, gemeinsam aufzuzählen? Was wisst ihr, was geschah zu Pfingsten? Die Flammen, das Feuer. Und das Feuer, das Symbol des Feuers kennen wir. Das, ich will es mal aufzählen kurz, wärmend, reinigend, verwehrend oder ja, auch Licht spendend. Also das Feuer, das hat bestimmte Bedeutung. Ja? Das Brennen auch, was dann zu den Jüngern kam, das ist also mit dem Feuer verbunden. Was gab es noch? Die Sprachen, dass sie in anderen Zungen redeten, ist auch interessant. Ja? Und wir müssen wirklich hier das Beschenktwerden mit der Gabe des Zungenredens sehen. Sie wurden beschenkt, in anderen Sprachen den Herrn zu loben und zu preisen. Und als ich hierher gefahren bin zu euch, habe ich das in meinem Auto getan. Und ich dachte, okay, du betest jetzt in Zungen. Zwischenreihen habe ich damit unterbrochen und dann habe ich wieder von Neuem angefangen, dann habe ich ein Lied gesungen und so können wir uns durch den Tag beten. Unser Verstand ist beim Autofahren und auf der Straße, aber unser Geist, er betet in Zungen. Wir beten in Zungen und wir sind dabei nicht abgelenkt. Ja, das ist ganz natürlich, das fließt aus uns heraus und ich sage immer, jetzt bete ich dich an, Herr, in anderen Zungen. Das haben die getan. Was war noch zu spüren oder zu sehen? Noch drei Dinge fehlen uns. Da war der Sturm, ja, eines mächtigen Windes, eines Brausen eines mächtigen Windes. Ein Hinweis auch auf den Heiligen Geist. Er kam nicht stumm, er kam nicht einfach so in der Verborgenheit. Nein, er kam mit einem mächtigen Brausen. Und die Leute hörten das. Und dann lesen wir, das ist das vierte, nämlich, dass es mit einer Stimme geschah. Also da war das Brausen in dieser Stimme und da war das Beten in Zungen in dieser Stimme. In einer Stimme geschah es und es war laut. Und was bewirkte es? Dass die ganzen Leute, die im Tempel versammelt waren, und wenn wir uns den Tempel anschauen, da gab es also solche Nebenbereiche, ja, mit Tempelsäulen dann auch, wo man lehrte und verschiedentlich, dort waren sicher die Apostel. Und dass die Leute dorthin strömten. Sie hörten das Brausen und sie hörten eine Stimme. Also die haben gemeinsam in Zungen gebetet. Und das war auch keine stille Atmosphäre, sondern sie waren begeistert und sie freuten sich. Und da sind wir dann auch schon bei dem Nächsten, nämlich sie waren wie betrunken. Also stell dir vor, die taumelten da und wären fast umgefallen. Warum? Weil sie da eine Kraft spürten, die sie in die Knie zwang. Sie hätten sich am liebsten langgelegt vor dem Herrn. Weil sie einfach spürten, da ist eine Kraft, die ist stärker wie wir. Die kann uns motivieren, die bringt uns vorwärts. Eine Dynamis, eine Kraft von dem Geist. Und deshalb torkelten sie und die Leute dachten, die sind ja wie betrunken. Und ich habe das erlebt, ja? Wie Menschen wie betrunken torkeln. Und ich werde euch dann am Schluss noch ein Beispiel erzählen von einem Missionar, der dadurch ganz neu ausgesandt wurde, weil er das spürte, wie die Kraft des Geistes auf ihn kam. In Pensacola, da waren diese, in der Erweckung, die ich besucht habe, habe ich schon davon erzählt, ja, da waren diese Phänomene ganz, ganz stark da, dass die Menschen da ruhten im Geist, dass sie lachten vor Freude. Und wenn ein Mensch jahrelang nie lachen konnte, weil er innerlich so verkrampft ist. Was meint ihr, was das für eine Befreiung ist für die Gefühle? Ich war jetzt mit einem Mann zusammen und dann fing er an zu weinen. Und ich merkte, wie das ihm peinlich war. Und ich habe ihm gesagt, lass deine Tränen fließen. Das ist überhaupt nicht peinlich. Es ist wichtig, dass wir Tränen weinen und dass wir dadurch ein weiches Herz bekommen, ein Mitgefühl mit anderen auch, ein Verständnis auch für, ja, vielleicht waren es sogar, ich weiß nicht, es waren keine Freudentränen, es waren in dem Moment Leidenstränen. Ja. Aber das dürfen wir unserem Leiden Ausdruck auch verleihen. Und das war hier also auch das, was die Jünger erlebten, Trunkenheit. Also ich sage nochmal, der Sturm, das Feuer, die Zungen, die eine Stimme und die Trunkenheit. 5 Merkmale von Pfingsten. Können wir die auf unser Leben übertragen? Ich bin davon überzeugt. Und wenn wir als Pastoren von Sachsen zusammen sind, ihr müsstet mit dabei sein. Ne? Das ist ein Rauschen. Wir sind manchmal 15, 20 Pastoren mit Frauen zusammen. Ne? Manchmal auch noch mehr, weil noch ein paar Mitarbeiter mitkommen. Und dann beten wir gemeinsam in Zungen. Und dann singen wir in Zungen. Und dann ist das, für mich ist das eine richtige erholsame Atmosphäre. Und ich stimme damit ein und bin damit dabei. Und das gehört ja eigentlich zu unserem Markenkern als Elim-Gemeinden, ja? Pfingstgemeinden auch, dass wir darin zu Hause sind. Und das geschah hier. Und nun müssen wir sehen, da war also Johannes und Petrus dabei. Und Petrus predigte. Und es bekehrten sich 3000. Also da war die Kraft bei ihm, ganz entscheidend auch. Und Zeichen und Wunder geschahen und so weiter und so fort. Und Petrus und Johannes waren also führende Apostel. Warum dann Apostelgeschichte 4, 31? Wir müssen die Zusammenhänge sehen. Sie heilten den Gelähmten vor des Tempels Tür in der Kraft des Herrn und bezeugen das auch ganz klar, dass sie es nicht waren, sondern dass Christus durch sie geheilt hat. Und dann kamen die Leute wieder zusammen, weil sie das anschauten, wie der dort sprang und wie der sich freute, dass er laufen kann. Und die Leute kamen zusammen und Petrus predigte, und dann lesen wir extra, und er predigte voll des Heiligen Geistes. Und das war wieder eine ganz gewaltige Predigt, könnt ihr lesen. Und daraufhin bekehrten sich 5000. Also die Gemeinde wuchs innerhalb kürzester Zeit. Nun stellt euch vor, 7000, 10000 innerhalb kurzer Zeit. Die mussten doch betreut werden. Die sollten doch über Jesus etwas wissen und lernen. Und die 120 bekamen diese Kraft, ja, diese Gemeinde zu lehren in den Häusern. Sie bildeten Hausgemeinschaften, feierten dort das Abendmahl, waren im Gebet, wurden gelehrt von den Aposteln. Und wir lesen sogar, dass die Pharisäer ganz erstaunt waren, denn sie wussten, das waren Ungelehrte, einfache Leute. Und die waren so prägnant, so inspiriert im Geist durch die Kraft, die der Herr ihnen gegeben hat. Nun predigten sie dort und der Hohe Rat und die Pharisäer steckten sie ins Gefängnis, den Petrus und den Johannes. Und sie blieben also dort, ich weiß nicht, das ist schon eine Erschütterung. Ja? Du erlebst Erweckung und du denkst, ja, der Herr, der wird jetzt mit uns weitergehen. Nein, im tiefsten Verlies, im Gefängnis fanden sie sich wieder. Kann das entmutigen? Kann das in die Knie zwingen? Kann das ein Gefühl der Hilflosigkeit entstehen lassen? Ich denke, ja. Und dann wurden sie noch vor die Pharisäer zitiert und es wurde ihnen geboten, also wenn ihr weiter von diesem Jesus redet, dann geht es nicht nur ab mit dem Gefängnis, dann werdet ihr geschlagen und ihr werdet manches erleben und ihr bekommt und sie bekommen ein Verbot, nicht mehr zu sprechen von Jesus. Sie gehen in die Gemeinde zurück und dann geschieht das, was wir am Anfang gesehen haben. Sie beteten, die Erde bebte und sie wurden neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist so das Entscheidende. Petrus und Johannes hatten das besonders nötig. Sie brauchten wieder neu die Kraft des Geistes, weil sie Befürchtungen, weil sie Ängste, weil sie Bedrückung erlebt haben. Verbote und so weiter und so fort. Und sie mussten neu freigesetzt werden. Der Geist Gottes, er setzt frei und er bringt wieder etwas zustande. Und das ist das Wunderbare. Sie waren und blieben kraftvolle Menschen, mit starkem Bewusstsein für die Sünde, für den Willen Gottes, ja, und was den Heiligen Geist betrübt. Und sie waren also mit den Zielen des Herrn ausgerichtet, ja, mit Erkenntnis und Einsicht, mit den Gaben, mit tiefer Gebetskraft, Anbetungsfreude. In Apostelgeschichte 8 lesen wir dann, dass sie, die Apostel, nach Samaria gehen und dort beten sie mit den Leuten und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie redeten in anderen Zungen, die Leute in Samaria, und es waren Heiden auch gewesen. Also sie waren lehrfähig, sie waren inspiriert, sie hatten die Kraft des Geistes, konnten beten und die Kraft weitergeben. Das ist das, was die Apostel erlebten. Und ihre Autorität wurde unterstützt mit Zeichen und Wundern. Was für eine Erweckungszeit. Und ich wünschte, dass der Herr auch wieder in Deutschland solch eine Erweckungszeit bringt mit diesen Zeichen, mit diesen Dingen, die hier auch aufgezählt wurden. Und dann müssen wir uns auch den Herrn nochmal anschauen. Ihr kennt die Geschichte. Ja? Gezeugt durch den Geist. War von Anfang an als 12-Jähriger im Tempel, lehrte er und diskutierte und redete er mit den Pharisäern, den ausgebildeten Theologen der damaligen Zeit. Und sie waren erstaunt über sein Wissen. Und das war als 12-Jähriger. Er hat also in der Synagoge gelernt und er hatte das Wort aufgenommen und konnte es bewahren mit einem reinen Geist. Der Geist Gottes in ihm, ja, er gab ihm dieses Konzept und auch diese Fähigkeit, das Wort aufzunehmen, im Wort zu leben. Er war ja ganz Mensch. Und dann, nachdem er sich taufen ließ von dem Johannes, kam der Heilige Geist auf ihn und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Eine Taube setzte sich auf ihn. Dann wurde er vom Geist in die Wüste geführt, versucht, bewährte sich in den Versuchungen. Und dann lesen wir, und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes, kam er zurück aus der Wüste. Und dann begann sein öffentlicher Auftrag. Und ich denke, wir haben das nötig, ja? Dass wir sagen, ja Herr, wenn du das nötig hattest, mit dem Geist beschenkt zu werden, voll Geistes zu sein und in der Kraft des Geistes zu dienen, wie viel mehr haben wir es nötig? Da war also dieser Vater, der also nach Deutschland zurückkam von der Mission und er liebte seine Kinder, hatte 3 Kinder und ein kleines Baby ist gerade auch geboren worden und etwas beruhigte er sich, ich bin kein schlechter Vater, nein, ich liebe meine Kinder und ich will das Beste für sie. Und nun kämpfte einen Kampf, zurück auf Missionfeld oder in Deutschland zu bleiben. Und dann bekam er ein Angebot, oder beziehungsweise sogar eine Begleitung. Da wurde ihm dann gesagt, nimm doch eine Pastorenstelle an. Und es ist richtig, dass du für deine Kinder sorgst, dass du für sie da bist. Und das sah er dann auch. Ich will kein schlechter Vater sein. Und der wohlmeinende Freund, ja, er unterstützte ihn also, Martin, du bist verantwortlich, ein verantwortungsbewusster Vater. Du musst jetzt an deine Kinder denken. Schaue dir die Vorteile an, die du in Deutschland hast. Du hast ein schönes Zuhause. Eure Kinder bekommen eine gute Ausbildung. Und die vielen Gefahren auf dem Missionsfeld, denen ihr ausgesetzt seid, das müsst ihr nicht. Und nun war dieser Missionar vor einer Entscheidung gestellt. Nimm deine Pastorenstelle an. Oder geht er wieder aufs Missionsfeld? Dann war er eingeladen zum Predigen und er kämpfte einen Kampf und er bereitete sich gut vor und dann predigte er und er predigte über die Hingabe auch und über die Berufung und dann stellte ihn der Heilige Geist nach der Predigt. Du predigst anderen über ihre Berufung. Und stehst nicht zu deiner eigenen Berufung. Und er geht ins Gebet. Und dann wird berichtet, dass er dort ganz neu erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. In diesem Moment. Und er ging dann aus dieser Gebetszeit heraus und er torkelte auf der Straße, ja, dass es ihm selber peinlich war. Er konnte sich nicht aufrechterhalten, aber er war so berührt von dem Geist. Und dann geht er aufs Missionsfeld. Und nun geschieht das Wunder. Ja. 3 seiner Kinder sind Missionare geworden und sind auf dem Missionsfeld tätig. Und er spürte also, dass seine Familie total versorgt war von Gott. Und er ist also seiner Berufung treu geblieben. Aber er wurde neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er hat das gespürt und er weinte und lachte, so lesen wir es hier auch. Ein Beispiel, was ich euch schicken kann, wer Interesse hat, per E-Mail, dann könnt ihr es noch nachlesen. Ja, das ist also das Interessante. Auch heute noch werden Berufungen wieder neu installiert. Wollen wir das für uns? Sagen wir das, Herr, komme mit deinem Heiligen Geist. Amen.